Deutschlandfunk. Der Tag.
Kurzer Sprung zurück, und zwar ins vorige Jahr, genauer zum 15. August 2021. Das war der Tag, an dem die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben. Für viele im Land war das ein Tag, vor dem sie Angst hatten, aber es gibt eben auch Menschen, die sich darüber gefreut haben, so wie Samia, denn ihre Familie kämpft für die Taliban.
Ich kann kaum den Moment beschreiben, als die Taliban die Macht übernommen hatten. Wir haben getanzt und den Sieg gefeiert.
Für Malala ist die Situation ganz anders. Sie war 14 Jahre lang Polizistin und jetzt hat sie Angst.
Unser Leben hat sich komplett verändert. Sie kommandieren uns herum, drohen uns.
Unsere Korrespondentin Silke Dietrich hat die Zeit der Machtübernahme intensiv verfolgt, mit vielen Menschen in und aus Afghanistan gesprochen, und sie wird uns gleich schildern, welches Bild sich ein Jahr später ergibt. Außerdem sprechen wir über die Gasumlage. 2,4 Cent pro Kilowattstunde wird es mehr ab Oktober zusätzlich zu den ohnehin schon gestiegenen Energiekosten. Auch das ist Thema heute bei der Tag vom 15. August. Ich bin Sonja Meschrat. Hallo. Seitdem Russland weniger Gas liefert nach Deutschland, müssen die Energiekonzerne das ja ausgleichen, indem sie Gas dazu kaufen, das wesentlich teurer ist. Und diese Mehrkosten, die sollen eben weitergegeben werden an VerbraucherInnen, auch um zu verhindern, dass Gasimporteure insolvent werden. Stichwort Uniper. Seit heute ist dann klar, wie hoch diese Umlage werden wird. Ab Oktober sind es rund 2,4 Cent mehr pro Kilowattstunde. Und das wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken, habe ich gemacht zusammen mit Jörg Münchenberg. Der ist zuständig bei uns im Hauptstadtstudio für alle Themen rund um die Wirtschaft. Jörg, diese 2,4 Cent pro Kilowattstunde, mach die mal konkreter. Wie teuer wird es am Ende?
Also man muss fairerweise wirklich sagen, Sonja, da sind auch noch einige Unsicherheitsfaktoren, wie eben die Mehrwertsteuer, was die für eine Rolle spielt, und Leute, die Festverträge haben, aber vielleicht schieben wir die jetzt mal weg. Mhm. Also wenn man sich jetzt nur mal auf diese 2,4 Cent konzentriert, dann muss man, es gibt da nur Durchschnittswerte. Also man weiß ungefähr, was braucht ein Single-Haushalt im Jahr an Gas, was braucht ein Zwei-Personen-Haushalt oder eben ein Vier-Personen-Haushalt. Und Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaschutzminister, hat jetzt gerade eine Rechnung aufgemacht. Also er geht ein bisschen, muss man sagen, von niedrigeren Zahlen aus. Es gibt auch andere, die sagen, die Durchschnittsverbräuche sind ein bisschen höher. Aber also er hat jetzt die Zahlen genannt, ein Single-Haushalt, 4.000 Kilowattstunden Gas im Jahr, der hätte eine Zusatzbelastung von 97 Euro, wie gesagt, alles aufs Jahr gerechnet, ja. Ein Zwei-Personen-Haushalt 194 Euro und ein Vier-Personen-Haushalt 290 Euro. Also das wird dann quasi aber runtergebrochen auf den einzelnen Monat, denn diese Umlage muss ja monatlich gezahlt werden, aber das ist mal so eine Hausnummer.
Und dabei bleibt es dann, oder kann diese Umlage dann eben auch noch erhöht werden, oder darüber würden sich wahrscheinlich die Menschen mehr freuen, dass sie absinken kann?
Ja, daran hat man natürlich auch gedacht, als man diese Gasumlage konzipiert hat sozusagen. Also wenn jetzt Russland tatsächlich wieder 100% Gas liefern sollte, dann wäre es so, dann soll diese Umlage auf Null gestellt werden, denn dann wäre ja sozusagen das Problem, warum man das überhaupt macht, wäre obsolet, hätte sich aufgelöst und dann wäre die Umlage bei Null. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass diese Gasumlage, die greift jetzt erstmal zum 1. Oktober, ist dann noch befristet bis April 2024, aber die kann alle drei Monate angepasst werden. Und wenn natürlich jetzt der Gaspreis weiter durch die Decke gehen sollte, also die Gasimporteure weiter sehr, sehr, sehr teuer Gas woanders einkaufen müssen, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Gasumlage nach oben nach drei Monaten angepasst werden muss.
Das heißt, da halten wir fest, jetzt sind wir erstmal dann ab Oktober bei 2,4 Cent. Und vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu erwähnen, das kommt ja noch zusätzlich obendrauf zu den ohnehin gestiegenen Energiekosten, richtig?
Genau, das ist eben auch ganz wichtig und deswegen ist es natürlich auch politisch so heikel und deswegen, sage ich mal, ist auch der Aufschrei jetzt so groß, eben gerade bei den Parteien, also eben Linkspartei zum Beispiel oder bei eben auch Sozialverbänden, die sagen, genau, das kommt, die Umlage kommt nochmal zu den ja ohnehin schon deutlich gestiegenen Energiekosten dazu. Und offen ist noch eben die Mehrwertsteuer, die ich vorhin erwähnte. Also nach Europarecht Stand jetzt müssten eigentlich noch auf die Umlage 19% Mehrwertsteuer entrichtet werden. Jetzt hat man eben einen Antrag gestellt in Brüssel, dass diese Regelung für die Dauer der Umlage außer Kraft gesetzt wird. Da muss man mal warten, ob Brüssel dem zustimmt oder nicht.
Lass uns doch noch mal darauf gucken, wer diese Gasumlage jetzt bestimmt hat. Ich finde, das ist irgendwie noch mal ein ganz interessanter Punkt. Also das ist ja die Trading Hub Europe. Da haben sich deutsche Gasnetzbetreiber zusammengeschlossen. Warum können die das bestimmen? Beziehungsweise, was ich mich noch gefragt habe, ist das eigentlich nicht ein bisschen schräg? Weil das sind ja immerhin privatwirtschaftliche Unternehmen, die ja dann auch wiederum jemand kontrollieren müsste. Also ich finde es ein bisschen kompliziert.
Mhm. Also kompliziert in jedem Fall, genau. Aber du hast natürlich recht, dieses Konstrukt ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Man denkt ja immer, dann macht der Staat, legt dann so eine Umlage fest. Aber das ist eben nicht so. Diese Trading Hub Europe ist ein Tochterunternehmen von den Ferngasnetzbetreibern. Und da mussten jetzt die betroffenen Unternehmen, weil das muss man ja auch wissen, das sind ja jetzt nicht irgendwie alle Gasimporteure, die da irgendwie ihre Rechnungen zu dieser THE geschickt haben, sondern es sind eben nur die Gasimporteure, die wirklich Gas aus Russland beziehen. Und man muss eben auch wissen, es sind nur 90% an mehr Beschaffungskosten, die sie da wirklich geltend machen können. Also Klammer auf und Klammer jetzt zu. Genau, und diese, es sind wohl 12 Unternehmen, die eben Gas aus Russland importieren, die erheblich zu höheren Preisen sich Gas auf dem freien Markt kaufen mussten, weil sie es von Russland nicht mehr bekommen haben. Und die haben jetzt ihre Mehrkosten, also eine Rechnung haben sie jetzt dahin geschickt zu dieser THE. Die hat das eben in einer sehr komplizierten Formel wohl verrechnet, Einkaufspreise, Beschaffungspreise und so weiter und kommt damit auf diese 2,4 Cent. Allerdings müssen sich auch diese Firmen das testieren lassen von Wirtschaftsprüfern, also dass die eben wirklich auch sich die Kosten genau anschauen und sagen, ja, das stimmt, das sind die tatsächlich angefallenen Mehrkosten, die da aufgeschrieben worden sind. Und die Bundesnetzagentur schaut sich das Ganze eben auch nochmal genau an. Also man hat da schon versucht, sozusagen Kontrollmechanismen da rein zu installieren, damit natürlich man, dass da nicht plötzlich was abgerechnet wird, was da gar nicht drunter fällt. Und vielleicht noch ein Wort, warum es auch bei dieser THE ist, hier geht es ja schon auch um Betriebsgeheimnisse. Und insofern hat man sich dann schon auf dieses Modell verständigt, dass eben die THE zuständig ist und dass die nicht plötzlich ihre ganzen Verträge in das Bundeswirtschaftsministerium schicken müssen.
Dass das offengelegt wird. Okay, naja gut, kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, aber es ist zumindest so ein Punkt, wo ich so gedacht habe, okay, es klingt zumindest erstmal ein bisschen schräg. Was ich mich darüber hinaus noch gefragt habe, Jörg, wenn das jetzt für diesen Bereich funktioniert, ne, könnte man dann nicht auch sagen, so eine Umlage, das machen wir jetzt auch woanders, also zum Beispiel für Schulen oder für andere Bereiche, bei denen klar ist, da müsste man eigentlich Geld einbringen.
Ja gut, ich meine, wenn man das politisch für opportun hält, dann kann man das natürlich alles machen. Man kann ja auch die Steuern zum Beispiel erhöhen, das geht ja auch alles. Aber Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaschutzminister, hat jetzt in dieser Pressekonferenz eben auch nochmal gesagt, das ist natürlich jetzt ein Sonderfall. Hier geht es um die Stabilität der deutschen Energieversorgung, weil immer die Sorge gewesen ist, wenn jetzt plötzlich die alle auf ihren Mehrkosten sitzen bleiben, die Gasimporteure, dann können sie plötzlich dann eben nicht mehr beliefern, weil einfach sie jeden Tag enorme Verluste schreiben. Und man befürchtet eben so einen Kaskadeneffekt, also so einen Dominoeffekt, dass eben dann ein Unternehmen nach dem anderen ausfällt. Und das will man natürlich verhindern, zumal ja eben der nächste Winter auf jeden Fall kommt. Also das ist natürlich der Hintergrund für diese Umlage. Das macht keine Regierung gerne. Aber natürlich hast du recht, das könnte man theoretisch für alles einführen, klar.
Ja, war so ein Gedanke und ich finde es gut, dass wir wenigstens einmal kurz drüber sprechen können. Okay, lass uns noch mal gucken auf Konzerne wie Shell oder RWE. Die haben ja gar nicht gemeldet an die Trading Hub und die verzichten auch auf diese Umlage, weil die eben so viel Überschuss erzielt haben. Aber verfälscht das dann nicht eigentlich diesen Preis von 2,4 Cent?
In gewisser Weise ja. Nun ist natürlich auch kein Unternehmen verpflichtet, quasi so einen Bedarf anzumelden. Man muss natürlich auch wissen, RWE hat auf dem Strommarkt unglaublich viel Geld verdient, weil die Strompreise eben so enorm nach oben geschossen sind. Man hat auch nicht so viel Gas bezogen aus Russland. dass das jetzt so schwer ins Gewicht gefallen wäre. Also unter dem Strich hat eben RWE unglaublich hohe Gewinne, milliardenschwere Gewinne verfahren. Und insofern hat man sich da eben entschieden, man bleibt da draußen, weil das natürlich auch ein Imageproblem wäre, wenn ein Konzern gleichzeitig so hohe Milliardengewinne verbucht und dann sich plötzlich anmeldet für die Gasumlage. Also da spielen sicherlich natürlich auch Imagegründe eine wichtige Rolle, weshalb man gesagt hat, wir verzichten darauf.
Jetzt fallen ja einige Entlastungsmaßnahmen weg, die ja auch ganz gut angekommen sind. 9-Euro-Ticket oder Tankrabatt zum Beispiel. Jetzt kommt die Gasumlage eben wieder obendrauf. Es gibt schon Vermutungen, dass sich das auswirken wird auf die Inflation. Da ist die Rede dann von 10%. Was ist denn jetzt mit der kalten Progression, die Finanzminister Lindner anstrebt? Wird die trotz allem bleiben oder kann sich da innerhalb der Koalition auch noch mal was bewegen?
Also schwierig, Blick in die Glaskugel natürlich. Und jeder muss aber trotzdem immer von der Grundausnahme angehen. Es sind nun mal drei sehr unterschiedliche Parteien, die in dieser Ampel versammelt sind. Und jede Partei hat natürlich auch schon ihr eigenes Klientel im Blick und versucht natürlich für die dann auch was rauszuholen. Und natürlich ist die kalte Progression ein Herzensthema der FDP und damit auch eben von Christian Lindner, dem Finanzminister. Die kostet um die 10 Milliarden Euro. Ab dem kommenden Jahr soll das ja greifen. Da wird eben auch der breite Mittelstand, würde davon ja auch schon profitieren, auch Gutverdienende logischerweise. Nun hat aber der Bundeskanzler sich ja sehr deutlich hinter Lindner gestellt in der letzten Woche bei seiner Sommerpressekonferenz auch. Also insofern würde mich das jetzt schon überraschen, wenn man das jetzt wirklich sozusagen vom Tisch fegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde es natürlich auch erheblichen Widerstand seitens der FDP geben. Dass man dann nochmal Feinjustierungen vornimmt, sicherlich vorstellbar. Aber dass man das jetzt komplett sein lässt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und zumal man muss ja eben auch sehen, ich habe die Zahlen vorhin genannt, es ist natürlich, je nach Geldbeutel und persönliche Situation, kann das schon sehr wehtun. Aber die Zahlen an sich sind schon überschaubar. Es hätte ja auch noch viel mehr kommen können. Also insofern wird das jetzt, von dem wir heute ausgehen, sicherlich jetzt nicht der Grund sein, dass man plötzlich sagt, Bekämpfung der kalten Progression, das ziehen wir zurück.
Lass uns noch mal auf die Pressekonferenz zumindest kurz gucken. Also du hast sie verfolgt, ich auch hier im Studio. Es ist mir noch ein Satz in Erinnerung geblieben von Robert Habeck. Er hat gesagt, gezieltes Entlasten ist jetzt eigentlich die Aufgabe der Stunde. Wie soll das denn passieren mit Blick auf die Verbraucherinnen und Verbraucher?
Also manche Sachen sind ja wirklich bekannt. Stichwort große Wohngeldreform, das hat der Kanzler ja wirklich schon bei der Rettung von Uniper, also Ende Juli war das, angekündigt. Also man wird den Kreis der Bezieher für Wohngeld massiv ausweiten. Das kostet natürlich auch Geld, ist aber nach Einschätzung auch von Finanzminister Christian Lindner vorhanden. Daneben oder inkludiert sozusagen in dieses Wohngeld soll es eben auch Zuschüsse geben für höhere Heizkosten. Also das ist das Kernprojekt, auf jeden Fall, was die Koalition anschieben wird. Dann soll es auch das Bürgergeld geben. Also auch da gibt es ja gewisse Verschiebungen zugunsten einkommensschwacher Haushalte. Also das sind erstmal die großen zentralen Projekte. Die wird man auch durchführen. Dann gibt es eben kleinere Maßnahmen, zum Beispiel besserer Mieterschutz. Der hilft mir jetzt nicht bei den Kosten, aber dass eben ein Mieter jetzt nicht einfach vor die Tür gesetzt werden kann, wenn er seine Nebenkosten nicht mehr bezahlen kann. Also da macht die Regierung was, und was alles noch darüber hinausgeht, muss man sagen, ist der finanzielle Spielraum natürlich schon sehr überschaubar. Kalte Progression haben wir besprochen, das kommt aber erst nächstes Jahr. Also ich sehe im Augenblick eigentlich nicht so sehr Maßnahmen, wo man wirklich nochmal richtig in die Vollen geht. Also dafür gibt der Haushalt, zumal 22 ja sowieso schon parlamentarisch längst verabschiedet ist und durch ist, da sind kaum Spielräume vorhanden. Also insofern bleibt das schon spannend zu gucken, wo wird die Ampel noch mal feinjustieren?
Jörg, dann danke ich dir sehr fürs Erklären.
Alles klar, gerne.
Das ist noch gar nicht so lange her. 2 Tage, da haben Frauen protestiert in Kabul, in der Hauptstadt von Afghanistan. Und das war, das muss man wirklich sagen, sehr mutig, denn seit der Machtübernahme der Taliban hat sich für die Frauen im Land fast alles verändert. Freiheiten gibt es für sie fast gar keine mehr. 30 Frauen haben also alle Risiken in Kauf genommen. Sie sind auf die Straße gegangen mit Plakaten, mit erhobenen Händen, um für die, beziehungsweise man muss es wahrscheinlich nochmal genauer sagen, um für ihre Freiheit zu demonstrieren, aber eben auch für Brot und für Arbeit. Diese Demo ist dann sehr schnell aufgelöst worden von den Taliban. Sie haben minutenlang mit Maschinengewehren in die Luft geschossen. Viele Frauen sind verhaftet worden. Und da sind wir dann auch schon bei dir, Silke. Hallo, grüß dich.
Hallo, hi.
Silke Dietrich, unsere Korrespondentin, die eben auch lange aus und über Afghanistan berichtet hat, eben auch in der Zeit, wo die Machtübernahme war. Silke, du warst ja jetzt bei diesen Protesten, die ich da gerade beschrieben habe, dabei. Erzähl uns nochmal, was da passiert ist.
Ja, die Mädels haben sich eigentlich getroffen in so einer Mall und sind dann losgezogen. Und da hat man schon gemerkt, dass die Taliban total nervös sind. Also die haben uns dann irgendwann völlig eingekreist. Taliban-Polizisten, die haben schon meinen männlichen Kollegen die Kameras aus der Hand gerissen. Die waren sehr grob. Und da dachten wir aber noch, es funktioniert. Ich habe mich dann so ein bisschen am Rande von dem Protest aufgehalten und dann ging das auf einmal los. Das war wirklich sehr lang, ein Geräusch, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht, weil diese Maschinengewehr, es war wie ein Feuerwerk, aber es war klar, das ist kein Feuerwerk, sondern die Taliban haben wirklich die ganze Zeit in die Luft geschossen. Dann war große Panik, Leute, die haben sich auf den Boden geworfen. Ich bin in einen Fotoladen gerannt, weil ich dachte, wenn jetzt diese Patronenhülsen, wer weiß, wohin die schießen und kommen die jetzt vom Himmel wieder runter. Dann war der Protest natürlich erstmal vorbei und ich dachte, ich bin auch relativ sicher in dem Laden. Männer in dem Laden haben mich dann auch so ein bisschen versteckt, aber danach haben die Taliban jeden einzelnen Laden dann abgesucht mit der Maschinenpistole im Anschlag und haben mir dann mit so einem nicht besonders freundlichen Ton dann eben gedeutet, dass ich mitkommen soll. Die haben mich nicht angefasst. Das ist ein Vorteil, glaube ich, tatsächlich, dass ich eine Frau bin, denn meine männlichen Kollegen, die haben sie schon härter angefasst. Die haben die wirklich auf die Knie gezwungen, die Hände verbunden, Augenbinden vor die Augen gepackt. Und dann saßen wir erstmal ziemlich lange in einem Container und da waren dann aber Polizistinnen, weil die Taliban einfach nicht mit mir als Frau reden. Und die haben dann alle Videos und Fotos gelöscht und dann sind wir zum Geheimdienst geführt worden.
Also Videos und Fotos, da verhört. Nochmal zum Verständnis, Silke, die du von diesem Protest gemacht hast. Also da, wo die Frauen auf der Straße waren. Okay.
Genau. Die haben gesagt, der Protest ist illegal und deswegen ist es auch illegal, davon Aufnahmen zu machen und damit hätte ich mich strafbar gemacht. Mhm. Und dann habe ich eigentlich ziemlich lange da beim Geheimdienst gesessen und dann wurden wir befragt und wir sollten Telefonnummern rausgeben von den Organisatorinnen. Die hatte ich zum Glück nicht auf meinem Handy, weil ich es wirklich auch von anderen Leuten gehört hatte, vor allen Dingen hier von meinem lokalen Journalisten. Und der war zum Glück auch nicht mit in Haft. Dem hatte ich vorher schon gesagt, dass es besser ist, dass der sich ein bisschen weiter fernhält, weil ich weiß, dass die Unterschiede machen. Wenn die internationale Journalistinnen und Journalisten festnehmen, geht das meistens gut aus. Dann sind wir zwar in Haft, aber die sind in Haft sehr freundlich zu uns. Es gab literweise grünen Tee, uns wurde was zu essen angeboten, aber wir mussten eben sehr lange warten. Und irgendwann, ich glaube, dann hat es wirklich nur noch geholfen, weil wir dann schon einen diplomatischen Weg gegangen sind und über mehrere Kanäle versucht haben, dann Druck auf ganz oben auf die Taliban auszuüben. Und ja, nach fast 8 Stunden bin ich dann rausgekommen.
Das ist natürlich sehr gut für dich. Wir sind sehr froh, dass du da wieder rausgekommen bist. Was ist denn mit den anderen Frauen, die protestiert haben? Was ist mit denen passiert? Weißt du das?
Ja, die sind so krass organisiert mittlerweile. Ich bewundere die total. Ich habe eine dann noch am nächsten Tag getroffen und die hat dann erzählt, die wissen, sobald die festgenommen werden oder kurz vorher, wenn das irgendwie eng wird, die löschen alles von ihren Handys. Und in dem Moment haben die Taliban dann keine Beweise und können die nicht länger festhalten. Die haben Plastiktüten mit dabei, um dann zum Beispiel auch zu entwischen, haben die eine völlig zweite, komplette neue Montur mit dabei. Das heißt, die wechseln dann die Farbe ihrer Kopftücher, ziehen sich ein anderes Gesicht Gesichtstuch an und verschwinden dann einfach in den Massen. Also die sind, das war ja nicht der erste Protest für die, jetzt schon mittlerweile richtig gut gewappnet. Und in dem Fall war es tatsächlich an dem Samstag, dass sie keine einbehalten haben. Also es sind wirklich alle auf freien Fuß gekommen.
Würdest du denn sagen, diese Szene, die du ja auch selbst da wirklich hautnah miterlebt hast, ist das exemplarisch dafür, wie stark die Taliban das Leben der Frauen in Afghanistan kontrollieren?
Ja, ich finde schon. Ich war ja vorher noch unterwegs im Land und ich finde, es wird natürlich noch mal sehr viel deutlicher, wenn man in ländliche Gebiete oder in Regionen geht, die noch viel konservativer sind als die Hauptstadt Kabul, die eh immer so eine Bubble war. Ich war in Kandahar, das ist das Herzland der Taliban, und da haben mir so viele islamische Gelehrte auch gesagt, dass ich eigentlich nicht arbeiten sollte. Also dass es hier in Afghanistan, die das einführen wollen, dass Frauen eigentlich nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Sie sollen nur arbeiten, wenn sie arbeiten müssen. Und muss wäre zum Beispiel im Pflegedienst oder Ärztin, weil Frauen nur Frauen dann eben behandeln sollen, dann zum Beispiel am Flughafen, wenn da Sicherheitskontrollen sind, oder eben als Polizistin, so wie es bei mir der Fall war, dass, wenn Frauen dann in Gewahrsam genommen werden, sich Frauen drum kümmern. Ansonsten ist unsere Aufgabe, dass wir im Haus sind, und da haben wir genügend Aufgaben, und das versuchen die Taliban jetzt wirklich überall durchzusetzen. Aber allein schon hier in Kabul gibt es mittlerweile Parks, die sind getrennt worden zwischen Geschlechtern. Da dürfen noch nicht mal Familien zusammen hin. Das heißt also, da sind dann die ganze männliche Familie geht auf die linke Seite, die Frauen auf die rechte Seite, weil die sich nicht mehr begegnen sollen. Es soll kein Kontakt mehr zwischen Männern und Frauen geben, selbst dann ja in der Öffentlichkeit, nicht zwischen den Familien.
Wie sieht das dann aus in Städten, in größeren, in kleineren? Sieht man Frauen dann zum Beispiel überhaupt noch in Cafés oder Restaurants? Gibt es diese Geschlechtertrennung da auch?
In Kabul funktioniert das noch. Da gehen die dann meistens nicht nur unter sich alleine, sondern die sind dann mit ihren Kindern da oder dann auch mit ihren Ehemännern. Und da gibt es sogenannte Familienplätze. Die sind immer noch vorhanden. Das funktioniert noch. In Kabul sehe ich auch Frauen ohne Burka. Die laufen einfach mit einem normalen Kopftuch rum. Ich glaube, das ist einfach, weil die Stadt so riesig ist. Die erzählen mir dann auch, dass die angehalten werden und die Taliban sie auch darauf aufmerksam machen, dass sie bitte eine Burka tragen sollen. Aber das hat jetzt noch keine so großen Konsequenzen. Im Süden, in Kandahar, habe ich keine einzige Frau ohne Burka gesehen. Und da, wenn ich da in ein Restaurant gegangen bin, musste ich dann auch in diese Familienabteile. Und das war wirklich völlig irre, weil die bauen dann wie so Palisaden um einen herum. Oder es gibt Vorhänge, die zugezogen werden. Weil in dem Moment, wo ich esse, muss ich ja meine Corona-Maske quasi ausziehen, die ich dann da anhatte. Oder die Frauen ihre Burka hochziehen. Und damit kein fremder Mann uns dann als Frauen beim Essen zusehen kann, werden diese Vorhänge zugezogen.
Das ist also natürlich immer, ne, aus unserer westlichen Sicht, sage ich jetzt mal, das sind natürlich Maßnahmen, oder ja, so wie du das schilderst, man kann sich das ja fast gar nicht vorstellen, ne? Also übertragbar bei uns natürlich nicht. Trotzdem muss man sagen, es gibt ja auch noch eine, ich nenne es mal, andere Realität. Du hast nach langer Recherche Kontakt bekommen zu einer Taliban-Familie. Und da hast du Samia kennengelernt. Und die erlebt im Gegensatz zu anderen Frauen das erste Mal eine, ich nenne es jetzt mal, friedliche Zeit. Erklär uns nochmal genauer, was das eigentlich bedeutet. Was ist das für eine Familie und ja, wie hast du die erlebt?
Ja, ich will noch einmal dazu sagen, mir war das so wichtig, diese Perspektive zu zeigen. Es hat wirklich lange gedauert. Was schade ist, weil ich dachte, wenn die Taliban ja eigentlich so darauf versessen sind, dass wir auch deren Perspektive verstehen, ist es so wichtig, auch die weiblichen Angehörigen der Familie dann einfach zu treffen. Hat sehr lange gedauert und dann habe ich eben diese 18-jährige Samia getroffen, Tochter eines Taliban-Kämpfers und Schwester eines Taliban-Kämpfers. Und die hat erzählt, die haben letztes Jahr am 15. August vor Freude geweint und getanzt. Die konnten ihr Glück kaum fassen, dass die Taliban endlich die Macht übernommen haben, weil A, natürlich für sie klar war, der Kampf ist vorbei, mein Vater und mein Bruder müssen nicht mehr in den Kampf ziehen. Und dadurch, dass sie Tochter war von Taliban, ist sie natürlich in einem ganz anderen Fokus gewesen. Die ist in ihrem Leben nur umgezogen, weil US-Soldaten immer wieder versucht haben, die Häuser der Taliban dann aufzusuchen. Drohnen sind über die hinweggeflogen, Bomben haben Nachbarhäuser getroffen. Die hat erzählt, wie US-Amerikaner bei denen in der Haustür standen und den Bruder angeschrien haben, dass er stehen bleiben soll. Der Bruder hat es natürlich nicht verstanden, weil es Englisch war, und die hatte dann nochmal richtig Tränen in den Augen. Die durfte irgendwann nicht mehr in die Schule, weil Gefahr bestand, dass sie als Tochter eines Taliban-Soldaten entführt wird. Und sie meinte, das ist für sie, auch wenn sie jetzt, das, sie kennt ja ohnehin kein Leben, dass sie jetzt irgendwie arbeiten könnte und nach draußen gehen könnte, aber ist das das erste Mal Freiheit, weil sie weiß, da steht jetzt kein US-Soldat mehr, der mir auflauert oder auch von der afghanischen Armee, sondern sie kann sich jetzt in ihrem Rahmen frei bewegen und muss sich endlich keine Sorgen mehr machen um ihren Vater und um den Bruder. Und sie hat nochmal auch sehr eindringlich beschrieben, wie es der Mutter ging. Also sie meinte, die waren dann manchmal alle 3 Monate für ein paar Tage zu Hause, die beiden. Und wenn die dann gehen mussten, hätte die Mutter nächtelang die Kissen durchgeweint, so lange, bis das Kissen komplett nass gewesen sei. Und die ist auch jetzt in psychischer Behandlung, weil die 20 Jahre lang einfach in dieser Riesenangst gelebt hat.
Hm. Das heißt also, ja, man muss es doch dann so sagen, für, wenn wir jetzt das Beispiel von Samir nehmen, für die ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Also sie kann freier leben, aber für viele andere Frauen ist es eben genau das Gegenteil. Das ist dann eher ein Albtraum. Wie kriegt man diese beiden Welten übereinander gelegt? Oder wenn du diese Geschichten hörst, wie kriegst du das für dich miteinander verflochten oder auch auseinandergeflochten?
Ich finde es super schwer, aber ich finde es einfach total wichtig, diese Realität zu sehen, weil ich glaube, dass wir total oft mit unserer sehr eurozentristischen Brille, mit dieser westdeutschen Brille da drauf gucken, auf den Konflikt, das Gefühl haben, wir hätten hier Frauen die Bildung gebracht und aber so viele Menschen total enttäuscht sind von dieser Regierung. Und das nicht nur, weil sie jetzt totale Islamisten sind, sondern weil die letzte Regierung wahnsinnig korrupt war. Es hat natürlich viel mehr Anschläge gegeben. Es hat Krieg gegeben. Es gibt, und das sind nicht nur unbedingt Hardcore-Taliban-Anhänger, wirklich Leute hier in diesem Land, die froh sind, dass die ausländischen Soldaten draußen sind und die froh sind, dass die Taliban jetzt an der Macht sind. Das ist einfach eine zweite Realität, die für uns ganz schwer zu verdauen ist, die aber einfach Fakt ist.
Wie sieht denn eigentlich die wirtschaftliche Lage aus, Silke? Also wie kompetent sind die Taliban, das Land wirtschaftlich zu führen? Ich frage das auch deswegen, weil wir ja wissen, es gibt Sanktionen gegen Afghanistan. Es gibt diverse eingefrorene Konten von ranghohen Taliban. Sie werden auf Terrorlisten geführt. Das erleichtert ja nun nicht die wirtschaftliche Lage beziehungsweise das Wirtschaften generell, und die Menschen im Land leiden ja auch Hunger unter Umständen.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ganz schön viele. Also jetzt die letzten Statistiken von Hilfsorganisationen, die sagen, dass 97% der Familien in Afghanistan, das sind ja im Prinzip fast alle, nicht mehr über genügend Geld verfügen, um ausreichend Lebensmittel zu kaufen, damit sie ihre Kinder ernähren können. Und man sieht das auch. Also ich alleine hier in Kabul, ich bin in einem relativ schicken Kiez. Hier gibt es Shopping-Malls, hier gibt es Boutiquen, die sind natürlich jetzt alle gähnend leer. Und bei mir direkt um die Ecke findet dann einmal im Monat vom World Food Program so eine Essensverteilung statt. Da waren 15.000 Menschen innerhalb von 6 Tagen, die da anstanden. Und ganz viele, die letztes Jahr noch völlig Mittelklasse waren, die hatten ein kleines Auto. Ich habe einen Taxifahrer da kennengelernt und der konnte seine Miete bezahlen und der war super beschämt, dass dann sein Name da aufgerufen wurde und er mit so einer Schubkarre dann da irgendwie 50 Kilo Mehl, Linsen, ein bisschen Öl und dann noch Bohnen abgeholt hat, weil er meinte, ohne würde er es nicht schaffen und seine Familie nicht mehr durchbringen können. Und das ist kein Einzelfall, sondern es ist wirklich dramatisch. Ich war hier auf Neugeborenenstationen und Babystationen, wo nur Kinder liegen, die unterernährt sind. Das hat auch dramatisch zugenommen. Ich war da in einer Station in Kandahar, da lagen 3 Kinder in einem Bett, weil die nicht ausreichend Betten hatten. Ja, das ist wirklich gerade, die Frauen können dann kaum mehr Muttermilch geben, weil die selber, die haben mich dann angeguckt und haben gesagt, mit Brot und Wasser, wo soll da Muttermilch herkommen? Und dann können die eben ihre Kinder auch nicht mehr ausreichend versorgen. Das nimmt echt dramatische Zustände hier gerade an. Das ist bitter, das zu sehen.
Aber das kann ja eigentlich auch nicht im Sinne der Taliban sein. Sie wollten doch eigentlich ihrer Bevölkerung ein besseres Leben ermöglichen. Aber sie schaffen es nicht?
Sie schaffen es nicht einerseits. Ich finde, in dem Fall, gerade was das Wirtschaftliche angeht, können wir den Taliban gar nicht den allergrößten Vorwurf machen, sondern das liegt natürlich daran. Also in den letzten 20 Jahren ist das Land komplett nur mit ausländischer Hilfe überlebensfähig gewesen. Und du hast es ja gerade eben schon gesagt, da fällt jetzt gerade so viel weg. Es durch die Sanktionen, durch das Einfrieren der Konten, dadurch, ich kann hier zu keinem Geldautomaten gehen. Es kommt einfach nichts raus. Dann gibt es hier Geldhändler, aber dafür braucht man ja auch Geld. Also das liegt jetzt nicht nur an der Misswirtschaft der Taliban, sondern tatsächlich daran, dass jetzt keine Entwicklungshilfe hier mehr stattfinden kann, was im Prinzip auch nicht geht, weil Entwicklungshilfe ist daran gekoppelt, dass man das Land anerkennt. Und bislang hat noch kein anderes Land der Welt das sogenannte Islamische Emirat überhaupt anerkannt.
Silke, dann danke ich dir wie immer sehr für diese eindringlichen, eindrücklichen Schilderungen und danke, dass du für uns berichtest.
Ich danke euch.
Und das war der Tag für heute. Die Ausgabe vom 15. August ist damit vorbei. Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen jeglicher Art. An dertag@deutschlandfunk.de können Sie die gerne schicken. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Sonja Meschkat mein Name. Tschüss.